Liebe Fugis, es ist Samstag, der 25. Oktober und Marc und ich sind zurück mit 4 brandfrischen Themen. Marc, was hast du uns mitgebracht?
Markus, ich habe ein aktuelles Thema mitgebracht, das klingt wie Disneyland, ist aber mit Schießen und Sterben. Die Discovery Days bei der Bundeswehr. Und mein zweites Thema ist ein Thema aus, ich sag mal, Design und Social Media. Es geht nämlich unter anderem um das Logo der neuen AfD-Jugendorganisation. Markus, was hast du mitgebracht?
Ich habe ein Pop-Thema mitgebracht, und zwar den Auftritt von Bad Bunny beim Super Bowl 2026 und den Kampf der AfD Sachsen-Anhalt gegen die Wissenschaftsfreiheit.
Fugengold, das Podcast-Feuilleton. Mit Markus S. Kleiner und Marc T. Süß.
Markus, liebe Fugis, ich habe auf Basis einer Spiegel-Online-Meldung das Thema mitgebracht. Discovery Days bei der Bundeswehr. Ich zitiere kurz die Headline: 5 Tage Kommandos auf der Gorch Fock befolgen. 35 Jugendliche sollen bei einer Fahrt auf der Gorch Fock herausfinden, ob sie zur Marine passen. Spiegelreporter Jonathan Stock hat sie bei den Discovery Days der Bundeswehr an Bord beobachtet.
Ein Blick auf die neuesten Trends und Entwicklungen in der Welt. Aktuelles.
Ja, was ist eigentlich da los auf hoher See? Ich fasse den Artikel mal kurz zusammen. Dieser Artikel begleitet, wie eben angesprochen, schon diese 35 Jugendlichen. Die sind bei diesen sogenannten Discovery Days der Bundeswehr angetreten und haben eine Segelreise auf der Gorch Fock mitgemacht. Das Ziel, sie testen mal an, sie halten sozusagen den Fuß ins Wasser, ob sie sich denn zur Marine hingezogen fühlen und aber natürlich wirklich, ob sie geeignet sind dafür. Während der 5 Tagen müssen sie, so richtig marinemäßig, natürlich strikten Kommandos folgen, werden körperlich und organisatorisch gefordert, ist so eine Art Probephase, gibt es da Disziplin, Teamgeist und werden da schon die militärischen Attribute überprüft von den Kids. Das Ganze wird als werbewirksame Rekrutierungskampagne inszeniert. Die Bundeswehr will die Generation Z direkt erreichen, ihnen die Angebote vermitteln und natürlich auch Nähe erzeugen. Der Spiegelreporter war dann an Bord und hat beobachtet, wie zwischen Begeisterung, Erprobung und Vermessung der Persönlichkeiten ein Spannungsfeld entsteht. Ich habe das natürlich aus meiner Perspektive, auch aus meiner Erfahrung im Design, auch im Marketing, habe ich meine eigenen Erfahrungen damit. Ich hatte mal einen Skandal in der Agentur, in der ich gearbeitet habe, weil ich verweigert habe, in eine Bundeswehrkampagne mitzuarbeiten. Das war ein großes Arbeitsverweigerungsthema, aber ich musste nicht auf den Kasernenhof, sondern das war okay. Es gibt natürlich noch andere spannende Quellen. Es gibt zum Beispiel so einen Bildungsreport der Bundeswehr. Da wird immer beschrieben, wie die Bundeswehr strukturell auf Herausforderungen reagiert. Demografie, Fachkräftemangel und so weiter. Und vor allen Dingen durch Programme, die Jugendliche früh erreichen wollen, rekrutieren möchten. Es gibt noch einen passenden FAZ-Artikel aus dem August noch dazu zum Thema Perspektive der Gen Z auf Wehrpflicht und Dienst. Da wird natürlich berichtet, wie gerade die jungen Menschen den Wehrdienst oft kritisch sehen und die Betonung auf Freiwilligkeit, Sinn und Solidarität eigentlich liegt. Also ist ja jetzt auch in den letzten Wochen immer wieder in der Presse gewesen. Ich finde es total spannend. Ich habe noch eine IMI-Studie von 2017 allerdings schon gefunden, aber da geht es so darum, mach was wirklich zählt. Und da wurden Bundeswehr-Werbekampagnen analysiert, also Informationsstelle Militarisierung ist das, hat zusammen mit der Deutschen Friedensgesellschaft gezeigt, wie skrupellos dann Verteidigungsministerium bei der Nachwuchswerbung und Öffentlichkeitsarbeit vorangeht. Da wird getäuscht, getrickst, ich will nicht sagen gelogen, aber zumindest sehr, sehr essentielle Teile natürlich rausgelassen. Und das ist auch meine Kritik selbstverständlich. Nicht am Spiegelartikel, der ist super, diese Begleitung, aber natürlich an der Bundeswehr und in dieser Aktion, die Gen Z und junge Leute auf sowas, was ja klingt wie ein Disney Plus Kanal oder so, Discovery Days, klingt so nach Spaß, mal gucken, was ich entdecken kann. Also meine Kritik ist klar, es gibt immer so Werbekampagnen und da wird das Soldatsein so unpolitisch dargestellt oder förderlich für eine persönliche Entwicklung dargestellt. Auslandeinsatz, Gefahr, Verwundung, Tod, das wird entweder abgeschwächt oder gar nicht erwähnt in diesen Kampagnen. Und ein Teilaspekt, den ich persönlich auch noch ganz kritisch finde, ist, dass die Werbung suggeriert, dass dieser Dienst bei der Bundeswehr dann so eine moralisch sinnvolle und auch sichere Karriereentscheidung ist, ohne natürlich alle Risiken offen zu legen. Aber das klingt so nach einem soliden, sicheren Job, den du da machen kannst. Es gibt viele Organisationen, die sich dagegen stellen, unter 18 nie zum Beispiel, da geht es um minderjährigen Rekrutierung, worauf all das von der Bundeswehr auch natürlich in sozialen Netzwerken und in den Kampagnen natürlich setzt. Das ZDF hat zum Beispiel schon 2024 berichtet, wie 2023 die Bundeswehr mehr als 2000 Minderjährige mit Zustimmung der Eltern rekrutiert hat. Für die Linke unter anderem ist das natürlich komplett inakzeptabel, richtigerweise. Es gibt passende Meldung und Kritik dazu überall in der Taz von Pax Christi, also einer christlichen Friedensbewegung. Und leider ist das aber natürlich historisch und strukturell total erfolgreich gewesen. Immer wieder diese Kampagnen, die das abmildern, auch immer wieder auf ganz junge Leute zu ziehen. Ich persönlich habe es gerade schon erzählt, ich habe mich eben dafür entschieden, ich würde das nie unterstützen. Also ich erkenne schon, welche staatliche Institution das Militär hat, aber ich selber würde eben keine Werbung dafür machen. Und ich finde vor allen Dingen dieses Verharmlosen vom Militärdienst und auch das Werben bei Minderjährigen einfach moralisch nicht vertretbar. Und auch diese Kampagne ist einfach wieder für mich fatal, weil Militär wird da einfach wie so eine Art Erlebnispark inszeniert. Das geht beim Namen los bis hin zu der ganzen Inszenierung. Und für mich schwingt da eine Normalisierung von militärischer Ästhetik mit rein, die gesellschaftlich total problematisch ist. Auch gerade Rituale, Uniformen, Kommandos werden dann irgendwie cool inszeniert, statt eben so belastet, wie sie sind. Und ich frage mich irgendwie, wollen wir, dass dann der Staat Jugendbildung übernimmt oder Identität von Jugendlichen mit dem Militär verbindet? Ich finde, da gibt es eine ganz klare moralische, ethische Grenze, auch für was man wie werben darf. Und in dem Fall ist für mich diese Grenze komplett überschritten. Markus, natürlich die Frage an dich, wie schätzt du das denn ein? Was passiert denn, wenn das Militär anfängt oder weitermacht, die Botschaften über Emotion, Erlebnis und Storytelling zu vermitteln? Ist da für dich schon die Grenze überschritten zwischen Propaganda und Popkultur oder wie schätzt du das ein?
Also ich finde das super, ich würde auch mitmachen. Spaß. Nein, also es ist, ich möchte hier Adorno und Horkheimer aus der Dialektik der Aufklärung zitieren, dass sie sagten, Fun ist ein Stahlbad. Die Vergnügungsindustrie verordnet es immer wieder. Hier ist die Vergnügungsindustrie das Militär und das passt doch ganz wunderbar zu unseren Militarisierungszeiten, Wehrpflichtlotterien, die sich die CDU ausdenkt. Wir müssen wieder wehrhaft sein, Sondervermögen in die Militarisierung. Es werden wieder Ost-West-Fronten gestärkt, die natürlich auch real da sind, mit Blick auf die ganzen Krisen und Kriegsherde der Welt, muss es doch wieder die Wehrhaftigkeit, die muss wieder rekonstruiert werden, die muss gestärkt werden und so weiter. Also es passt sehr gut in unseren militarisierten Zeitgeist und dann muss man es natürlich als ein, wie du völlig zu Recht gesagt hast, Erlebnispark machen, sowas wie Seven vs. Wild, eben im Bundeswehrgewand und so. Du kannst schießen, du kannst Boot fahren, du kannst fliegen, du kannst schwimmen und dann machst du auch noch was moralisch Wertvolles. Also Moral muss ja immer dabei sein, wenn man etwas aufwertet, weil Moral ist ja nichts anderes, auch Religion. Also befolge die Gebote des Herrn, ist das Gleiche, wenn man sagt, hey, verhalte dich moralisch, du musst auch deinem Land was zurückgeben, du musst auch dein Land verteidigen, dann kommen wieder diese ganze ekelhafte Nationalismus und Patriotismus mit rein. Also ich finde es unfassbar repräsentativ für unsere Zeit und die Bundeswehr versucht ja schon seit vielen Jahren über Serien, also über Online-Serien, über catchy Plakatwerbung und so weiter, in der Werbesprache der jungen Leute oder der jungen Generationen für sich zu werben und damit die Ziele, wofür die Bundeswehr steht, als so Lifestyle-Aspekte, als dann aber auch Aufstiegsmodelle, als Karrieremodelle und so weiter zu verkaufen, dass sich nicht nur, ich will Offizier werden, das wäre, ne, und dann kann ich studieren und so weiter, sondern es muss sexy sein, es muss catchy sein, es muss am Puls der Zeit sein, vermeintlich. Und das geht eigentlich, finde ich, ganz gut zurück, auf diese ganz berühmte Werbung Anfang des 20. Jahrhunderts aus den USA, Montgomery Flagg, dieses I want you for the US Army und dann der Finger geht genau auf dich, dann durchbrechen der vierten Wand, also das Bild schaut dich an, fokussiert dich und so weiter. Und genau diese Versuche haben wir ja auch, Kriegsfilme sind ja ganz oft auch eben Werbefilme fürs Militär oder für die Militarisierung. Ich finde das, na gut, also es ist nicht illegitim im Sinne, so als Werbetreibende rangeht. Ich finde es aber aus einer kritischen Perspektive hochgradig problematisch, weil genau das, was du beschrieben hast, eben das, wofür Krieg steht, die sozialen, die individuellen Folgen des Krieges, dann diesen der soziale Druck, der aufgebaut wird, auch diese Normalisierung, man muss doch für sein Land kämpfen, man muss doch sein Land verteidigen, man muss doch bereit sein. Das ist wahnsinnig anachronistisch, wahnsinnig gefährlich und ich lehne das komplett ab.
Ja, da bin ich voll bei dir, Markus. Wir müssen vielleicht nicht nur über Aufrüstung als Land und bei der Bundeswehr nachdenken, sondern wenn ich die Schlagzeilen und auch deine kommende Meldung richtig verfolge, müssen wir vielleicht schon an Hochschulen uns auch bald auf Angriffe gefasst machen.
Ja, und zwar die AfD Sachsen-Anhalt hetzt gegen die Hochschulen. Sie fragt gezielt nach Listen postkolonialer Seminare und Lehrstühle. Wohin das führen kann, ist bereits in Ländern wie Ungarn zu sehen oder auch in den USA, wo die rechtsextreme MAGA-Bewegung derzeit versucht, nicht nur die Unilandschaft umzukrempeln.
Wo Perspektiven aufeinandertreffen. Debatten.
Ja, worum geht's genau? Die AfD Sachsen-Anhalt fordert Listen zu Seminaren und Lehrstühlen, die sie als problematisch ansieht. Und Olaf Kirchner, das ist der AfD-Fraktionsvorsitzende Sachsen-Anhalt, verlangt unter dem Titel Wissenschaft statt Manipulation Genderpolitik an Hochschulen einstellen, Zitat Ende, dass Forschung und Lehre keine Inhalte mehr liefern, die das tradierte Verhältnis der Geschlechter verunsichern. Lehrstellen sollen umgeschichtet werden. Hans-Thomas Tillschneider ist der Vizefraktionsvorsitzende, ergänzt mit einer detaillierten Anfrage zu postkolonialen Studien. Welche Hochschulen befassen sich mit kolonialer Vergangenheit oder Postkolonialismus? Welche Lehrstühle, Professuren oder Einrichtungen bestehen? Und welche Kooperationen gibt es mit ehemals kolonialisierten Ländern? Er will wissen, welche Lehrveranstaltungen mit kolonialen und postkolonialem Fokus in den letzten 5 Jahren angeboten wurden und wie viele Studierende daran teilgenommen haben. Aber es geht noch weiter. Ebenso wird nach Abschlussarbeiten, Dissertation oder Habilitation der letzten 10 Jahre mit kolonialgeschichtlichen und postkolonialen Themen gefragt und welche aktuellen Forschungsprojekte dazu laufen. Kurz darauf folgte eine weitere Anfrage, und zwar, wie viele ausländische Studierende an den Unis Sachsen-Anhalt sind, unter dem Titel, ich zitiere, Abschiebungen von ausländischen Studenten in Sachsen-Anhalt. Zitat Ende. Von der Bundestagswahl drohte AfD-Chefin Weidel mit der Schließung von Gender Studies und dem Rausruf entsprechender Professorinnen und behauptete, Unis seien, Zitat, queer-woke Kaderschmieden. Zitat Ende. Die AfD interpretiert also Bildungspolitik als einen Kampfplatz gegen unerwünschte Inhalte, besonders jetzt wieder vor der Landtagswahl. Die Landesregierung verweist auf die Wissenschaftsfreiheit und darauf, dass kein systematisches Monitoring nötig sei. Forschende dürften frei über ihre Themen entscheiden. Der AfD geht es aber heute um etwas anderes. Es geht vor allem, Unruhe zu verbreiten, zu testen, Drohkulissen aufzubauen, Widerstand zu demonstrieren, einzuschüchtern, AfD-Klientel, die mit Gendern ein Problem haben, zufriedenzustellen, diese auf eine neue deutsche Wirklichkeit einzustimmen, wenn all das, was sie anfragen und was sie kritisieren, umgesetzt werden würde, wenn die Landtagswahlen gewonnen werden und dies als ein Zukunftsszenario für Deutschland im Bundesland Sachsen-Anhalt aufzubauen. Das Interessante dabei ist, wie ihr alle wisst, liebe Fugis, wie du natürlich weißt, die AfD Sachsen-Anhalt ist gesichert rechtsextrem. Es gibt unglaublich viel Hetze gegen Migrantinnen. Es gibt die völkische Ideologie, die rauf und runter gebetet wird. Es gibt engste Verbindungen zu rechtsextremen bzw. neofaschistischen Netzwerken und so weiter und so weiter. Das ist sehr, sehr interessant, dass eine Partei mit diesem Background, auch in dieser Explizität, die gar nicht versucht, jetzt irgendwie sich zu verharmlosen oder zu normalisieren oder ein bisschen sozusagen von dem Hetz, von der Hetz-Euphorie runterzugehen, ja. Und das ist eine ganz interessante Sache, dass im Moment auch, wie jetzt gerade wieder mit Blick auf die sensiblen Daten über Deutschland, immer diese kleinen Anfragen gestellt werden. Immer wieder Anfragen über sensible Daten. Warum sollen die da sein? Und meine Position dazu ist ganz klar, anstatt kleiner Anfragen, für mich ganz klar Verbotsverfahren. Kritik an der AfD-Haltung kann man auf verschiedenen Ebenen üben, wie schon gerade auch ein bisschen umrissen. Die AfD missachtet grundsätzlich die gesetzlich garantierte Wissenschaftsfreiheit gemäß Artikel 5 des Grundgesetzes, indem sie Themen wie Gender Studies und Postkolonialismus politisch diskreditieren will. Die Forderung nach Listen und konkreten Aussonderungen von Lehrinhalten zielt auf administrative Zensur und Eingriffe in die Forschungs- und Lehrautonomie. Es geht hier um eine politische Instrumentalisierung von Forschungsinhalten und das widerspricht dem Rechtsstaatprinzip und der verfassungsrechtlich geschützten Freiheit der Wissenschaft. Die AfD-Argumentation nähert sich autoritären Mustern, die in Ungarn oder unter autoritären Akteuren zu Einschränkungen führen. Das läuft dem pluralistischen Wissenschaftsverständnis komplett entgegen. Und lass mich noch zwei Punkte nennen. Die Wissenschaftsfreiheit bedeutet eben auch den Schutz vor der politischen Vorzensur durch Parlamentsanfragen, die darauf abzielen, Inhalte zu unterdrücken, statt sie zu prüfen. Und die Forderung nach Monitoring oder Zensur öffentlicher Hochschulen widerspricht dem Grundgesetz, also ist demokratiefeindlich, grundgesetzfeindlich, verfassungsfeindlich, weil hier geht es immer um die Freiheit der Wissenschaft. Natürlich kann man Inhalte kritisch diskutieren, aber die Freiheit von Forschung und Lehre gilt als höchstes Gut innerhalb der Wissenschaft. Insofern haben wir ein dezidiert nachweisendes verfassungsfeindliches Verhalten der AfD, das ein Verbotsverfahren absolut relevant erscheinen lässt. Meine Frage an dich wäre, wie soll man umgehen als Hochschullandschaft? Man hält sich zwar ans Hochschulrecht, man sagt, es gibt die Wissenschaftsfreiheit und so weiter. Sollte man den Ball aufgreifen? Sollte man Initiativen gründen? Sollte man breit reagieren? Sollte man es medial spielen? Oder sollte man es eher, soweit man es kann, ignorieren, nur dann Auskunft geben, wenn es überhaupt keine andere Möglichkeit gibt? Weil man darf natürlich auch die Auskunft verweigern. Aus Gründen, die auch rechtlich geschützt sind. Wie siehst du das?
Mega spannendes Thema, Markus. Natürlich aus deinem Berufsalltag auch mitgebracht, super relevant. Also ich schließe mich dir erstmal komplett an. Ich glaube auch, dass dieser Angriff auf Lehre, auch ein Angriff auf Kunst, auf freies Denken, all das, was du gesagt hast, ist. Und deswegen, meine persönliche Haltung ist, ich glaube nicht, dass du das ignorieren solltest, sondern genau wie du es gesagt hast, das ist unter anderem eine Grundlage für zum Beispiel jetzt mal das Verfolgen des Verbotsverfahrens, aber auch überhaupt eine Möglichkeit, sich auch zu positionieren als Hochschulen. Also die es natürlich vielleicht implizit auch schon gemacht haben, aber natürlich als Anstalten, ob das jetzt geisteswissenschaftliche Fakultäten sind, Kunsthochschulen, sich auch wirklich so zu positionieren, dass das Laboratorien der Gesellschaft sind sozusagen. Die sind nicht angepasst, die werden nicht neutralisiert, sondern wo, wenn nicht da, sind das ja die Sachen, wo man radikal denken, entwerfen, scheitern, provozieren kann, was auch immer. Genau dafür ist es gedacht und gemacht und es ist natürlich ob es noch Entzauberung braucht, aber es ist natürlich klar, dass irgendwelche gesichert rechtsextremen Gruppen dann gegen diese Orte der Freiheit sind, was natürlich, es passt natürlich total ins Bild wieder. Und ich finde, es ist überhaupt eine totale Verdrehung. Also grundsätzlich diese These von ideologisierten Hochschulen ist in sich ja komplett die Verdrehung. Also genau da findet ja komplexes, diverses, kritisches Denken irgendwie statt. Und wenn es irgendwie was Ideologisches oder was Verbietendes gibt, dann ist es ja der Versuch der AfD. Also long story short, ich glaube, wir müssen da mit Transparenz statt mit Angst arbeiten. Also ja, klar, sich dazu bekennen. Natürlich lehren wir Gender, Postkolonialismus, Kunstfreiheit, was auch immer. Ich finde, man bräuchte eine viel stärkere Solidarisierung im Lehrbetrieb, also sowohl von Lehrenden als auch von Studierenden. Und ich finde, dann wird einfach dieser politische Teil der Bildung muss halt einfach mehr Einzug halten, weil ich glaube, dass wir in dieser Zeit und auch in Zukunft das viel, viel stärker haben, wo das einfach viel aktiver diskutiert und verhandelt werden muss. Und deswegen ist es, glaube ich, einfach so, dass die Zeit danach schreit, das aktiv überall mit reinzunehmen.
Absolut. Und jede Anfrage, die verfassungsfeindlich ist, muss angezeigt werden von den Hochschulen. Das zahlt auf den Ansatz an, AfD zu verbieten. Aber wenn wir schon bei der AfD sind, bleiben wir bei der AfD, weil es gibt immer viel zur AfD zu sagen, an der AfD zu kritisieren. Marc, dein nächstes Thema ist auch im Umfeld der AfD angesiedelt.
Ja, es geht um den ganz bildungsfernen Nachwuchs in dem Fall. Es kann mich beziehen auf einen Beitrag von Korrektiv, die wir ja schon öfter erwähnt haben, findet ihr entweder auf Social Media oder natürlich im Korrektiv Newsletter. Und ich starte mit einem Zitat aus dem Newsletter vom 17. Oktober. Diskussion um das mögliche neue Logo der AfD-Jugend. Ein Hauch von NS-Symbolik. Die neue Jugendorganisation der AfD soll im November gegründet werden. Beim Marken- und Patentamt wurde im Namen der AfD bereits eine Wortbildmarke eingereicht. Im Netz entflammt nun die Diskussion, symbolisiert der Flügel des Adlers einen nach oben gestreckten rechten Arm und erinnert das Design nicht doch recht stark an die Bildsprache der Nationalsozialisten.
Die neuesten Trends, Innovationen und Aufreger. Design.
Ja, Markus Fugis, ihr seht es in den Shownotes, ansonsten ich beschreibe das kurz. Es gibt diese Diskussion um ein mögliches Logo. Beim Patent- und Markenamt wurde eine Wortbildmarke eingereicht. Eine von mehreren, muss man sagen, für diese neue AfD-Jugendorganisation. Und da sieht man sehr kantig, sehr stilisiert, aber doch klar erkennbar so einen Adler. Und der hat den einen Flügel zur Seite gestreckt. Da steht dann zum Beispiel Generation Deutschland drin. Und unten drunter, das hat Korrektiv schon als Grafik aufbereitet, siehst du einen Ausschnitt des NSDAP-Parteiadlers. Und die, ja, die Unterschiede, klar, kannst du jetzt rechtlich drüber diskutieren und so, aber wie so oft bei AfD-Themen oder neofaschistischen Themen ist das natürlich entweder Dog-Whistling oder Haarspalterei. Natürlich ist das komplett daran angelehnt und das müssen wir uns jetzt auch für mich aus Designperspektive natürlich nochmal ein bisschen genauer anschauen. Beim TMDB kann man das einsehen. Die Marke AfD Generation Deutschland wurde als Wortbildmarke am 10.09. beim Patent- und Markenamt angemeldet. Der aktuelle Status ist Anmeldung eingegangen. Mal schauen, was daraus wird. Wir sehen, natürlich ist das ein Zitat, ne, von diesem schwarzen Adler oder von diesem Adler, was ja oft als Herrschaftssymbol verwendet wird. Auch deutsche Behörden verwenden das weiterhin noch, aber eben im konkreten Design, und darum geht es jetzt in dem Fall eben auch, geht es um harte Linien und die Art, wie dieser Adler eben gezeichnet ist. Auch, dass der Adler aus Sicht des Tieres nach links schaut und nicht wie bei den Bundeswappen, die wir heute verwenden, auf die andere Seite. Ja, dieser Blick des Adlers ist eben direkt von diesem NSDAP-Parteiwappen auch zitiert sozusagen. Das ist irgendwie die Faktenlage. AfD hat mehrere Entwürfe für neue Jugendorganisationen eingereicht. Das ist eines davon. Es gibt noch andere von Patriotische Jugend, Junge Patrioten und so weiter. Ist alles gerade eingereicht worden. Es geht jetzt eben im Detail, finde ich, oder aus Design- und Markenrechtsperspektive um dieses Entwurfsmotiv vom Bundesadler. Wie nah ist das an einem Bundesadler dran. Auch interessant, hier handelt es sich um Schutzrecht oder Nachahmungsproblematik. Das könnte natürlich auch vorliegen, wenn es um den Bundesadler geht. Und das wäre dann zum Beispiel auch eine Grundlage, um diese Patentanmeldung ja eben nicht durchgehen zu lassen. Es geht auf jeden Fall um diese ikonografische Nähe zu dem nationalsozialistischen Reichsadler. Warum, habe ich gerade schon erzählt. Es gibt eben diesen starken formalen Bezug. Und naja, die bisherige Jugendorganisation der AfD war vom Bundesamt für Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistische Bestrebung eingestuft worden. So viel kann man dazu auch noch sagen. Dieser Reichsadler der NSDAP hat eine lange Geschichte. In der NS-Zeit variierte der, war aber ziemlich früh als so ein Adlersymbol gesetzt sozusagen. Das ist natürlich nicht das einzige Beispiel, wenn wir uns die AfD in jüngster Vergangenheit anschauen. Es gibt viele andere Beispiele, wo sie auf diese Ideen, Ästhetik oder Rhetorik aus der NSDAP-Zeit zurückgreifen. Da gibt es völkische Begriffe wie Remigration. Und es gibt eben einen ganzen Haufen Einsatz von symbolischer Codes, Stilistik von Uniformen, von Ritualen, Assoziationen mit der Vergangenheit. Und das ist, finde ich, ein wichtiges Thema, wenn wir über das Design sprechen, sowohl von der Symbolik als auch über Rhetorik oder überhaupt mediale Repräsentation. Das Design ist eben nicht neutral, sondern da gibt es Formen, Farben, in dem Fall Blickrichtungen oder Symbole, die Werte, Geschichte, auch Machtambitionen ganz klar vermitteln, ganz klar transportieren können als Designelemente. Und die sind in dem Fall eben Teil von dem sogenannten Dog Whistling, was hier passiert. Also Symbole, die offiziell oder scheinbar neutral erscheinen, aber von rechtsradikalen Kreisen ganz klar kodiert sind und als Signale auch verstanden werden. Und hier ist es eben genauso. Also für mich ist es ganz klar, da steckt auch eine Strategie dahinter, hinter so einer Symbolik, hinter der Ansprache von einer Zielgruppe, um die Identität von der Jugendorganisation eben so zu gestalten. Und da gibt es eine klare Position. Also es reicht nicht, die Parteiprogramme zu analysieren. Wir müssen auch immer die ästhetischen Codes und die Symbolike verstehen, entschlüsseln, einordnen können. Weil manche Sachen, hier ist es sehr deutlich, aber auch manche anderen Sachen hatten wir hier auch schon ab und zu in Fugengold, die vielleicht ja harmloser scheinen auf den ersten Blick, können dann aber doch eine ideologische Aufladung haben auf den zweiten. Für mich ist sozusagen ganz wichtig aus Designperspektive, dass wir da Transparenz schaffen, dass wir da aufklären. Man muss die Leute befähigen, auch solche Entwürfe kritisch zu lesen, dass wir eben ja aktiv teilnehmen können an so einer ästhetischen Gestaltung, an so einer ästhetischen Wirklichkeit. Das heißt, für mich ist ganz klar, wir müssen das dekonstruieren. Wir müssen so eine positive Symbolik vielleicht auch finden, statt Abgrenzung. Und da, das hast du mir auch nochmal geschickt im Vorfeld, habe ich ein sehr schönes Beispiel mitgebracht. Es gibt sogenannte Squatting-Accounts, nennt sich das. Und das ist jetzt so eine, ich sag mal, designästhetische, aber auch ja, soziale Medienlogik folgende Gegenaktion gegen diese AfD-Neugründung. Es existieren jetzt nämlich Posts und neue Kanäle oder Konten, zum Beispiel auf Instagram, die schon Generation Deutschland offiziell oder Generation Deutschland heißen. Dahinter steckt unter anderem Aktivismus, über die wir auch schon sprachen hier. Und die haben ja diese Kanäle schon besetzt. Die benutzen Social-Media-Accounts im Zusammenhang mit dieser geplanten Jugendorganisation der AfD, benutzen deren Namen und blocken damit sozusagen Accountnamen und auch die Accounts und fluten die jeweiligen Social-Media-Kanäle eben nicht mit rechtsextremen Inhalten, sondern aufklärenden, ja, faktenschaffenden oder eben linken Inhalten, was ich hervorragend finde. Ein Beispieltext ist zum Beispiel, wenn die AfD neue Jugendorga namens Generation Deutschland gründet, besetzen wir ihre Accounts, posten darauf linken und progressiven Content. Macht mit, ist zum Beispiel eine so eine Aufforderung. Und das passiert gerade überall. Und ich finde das total spannend, weil es gibt natürlich auch Forschung zu diesen Sachen. Das Blockieren oder gezielte Besetzen von Accounts, das ist auf jeden Fall ein Mechanismus, der ja politische Polarisierung oder Filterblasen eben ja aufbrechen kann. Es gibt von PubMed zum Beispiel, das kann ich auch noch in die Shownotes setzen, eine tolle Studie dazu. Das ist jetzt nicht nur ein, ja, nicht nur ein Gag aus der linken Bubble, sondern das hat wirklich einen Einfluss. Wenn du diese Kanäle und die möglichen Filterblasen von Anfang an blockst und da reingehst, kann das wirklich einen Unterschied machen. Und ich finde es super, ist eine super Chance. Also wir können da eine sichtbare demokratische Intervention machen auf Social Media, auch mit Designwerkzeugen sozusagen. Und es hat natürlich auch eine symbolische wichtige Wirkung, solche Accounts zu besetzen und sich da dagegen zu stellen. Deswegen Design hat in dem Fall auch mal eine positive Macht und die finde ich, sollten wir nutzen. Ja, auf jeden Fall. Markus, du hast es auch gesehen, du hast mir auch schon die Links dazu geschickt. Siehst du das als dieses Account-Squatting einfach nur als positive Chance oder siehst du da auch irgendwie eine Schattenseite oder ein Risiko dabei?
Nein, das Account-Squatting ist großartig. Also da bitte mitmachen, bitte selber aktiv werden, bitte selber Kanäle besetzen, antifaschistische Inhalte posten. Das ist eine Form von Gegenwehr, die notwendig ist, weil das funktioniert ja genauso, dass neofaschistische AkteurInnen eben auch Social Media fluten und immer wieder der große Erfolg von Neofaschisten im Kontext von TikTok, Instagram oder generell im Social-Media-Bereich dargestellt wird. Wir haben diese, da werden wir noch in den nächsten Wochen drüber sprechen, diese sehr ambivalent, von mir zumindest wahrgenommene Aussteigergeschichte von Erik Ahrens, dem Social-Media-Mastermind von Maximilian Krah und anderen, werden wir noch drüber sprechen, auch über diese langen Interviews mit ihnen auf verschiedenen Kanälen. Und das ist die vollkommen richtige Strategie. Man nennt das im Kontext der Kommunikationsguerilla subversive Affirmation. Also es scheint sozusagen etwas zu sein, dass auf das Konto der von Generation Deutschland einzahlt, aber genau das Gegenteil macht, wenn man da hinschaut, dass über Affirmation der kritische Kern, die kritische Haltung heraustritt. Finde ich hervorragend, finde ich genau auf der Logik, in der Logik der Medienzeit, das so zu machen. Denn ein ganz wesentlicher Aspekt des Faschismus war schon mal immer die Ästhetisierung der Politik. Und das haben wir extrem stark natürlich im Nationalsozialismus in Deutschland während des Zweiten Weltkrieges, in der Zeit von 29 an eigentlich gesehen und schon davor. Und das andere ist natürlich auch bei Mussolini das Moment gewesen, dass der Faschismus eben immer als eine ästhetische Sprache des Politischen auftritt. Das ist ein ganz wesentlicher Aspekt gewesen. Insofern verwundert das nicht, dass ganz bewusst die AfD damit spielt, also mit diesen Ambivalenzkulissen spielt, mit diesen Intertextualitäten spielt, also sind Verweisen hin in zu Zeichensystemen, zu visuellen Codes, visuellen Repräsentationen, die doppeldeutig sind oder mehrfach kodiert sind, um diese Ambivalenzkulissen oder diese Verbindungen herzustellen und gleichzeitig aber, weil man das genau weiß, wiederum Angebote zu machen, und das darf man eben nicht machen, auf das Opferkonto einzuzahlen. Nur weil es bestimmte Verweise oder Anspielungen gibt, wird etwas als markiert. Das ist zwar richtig, bringt aber nicht viel, weil man dann eher sozusagen die Opferhaltung der AfD wiederum ermöglicht, die ja immer wieder genommen wird. Oder wir haben es gar nicht so gemeint oder so, darum geht es gar nicht, sondern ich finde es eben viel gezielter, diese Entwendung, diese subversive Affirmation, diese Gegenwehr, diesen Widerstand genau in dem Kontext, in dem der Neofaschismus als visuelle Marke sich repräsentiert. Also von mir großen Applaus für diese Aktion. Und ich möchte auch nur alle Fugis ermutigen, da mitzumachen.
Auf jeden Fall, man sieht, Gestaltung, Sprache, auch Plattform, Kontrolle sind Teil von dieser Kultur- und Machtarbeit. Diesmal ganz sichtbar, nicht hinter den Kulissen. Und gleichzeitig natürlich, ja, Macht damit, aber es darf natürlich nicht der einzige Weg sein. Also Haltung bitte auch immer außerhalb von Plattformaktivismus zeigen. Aber Markus, lass uns als letztes Thema dieser Woche vielleicht noch ein bisschen leichte oder andere Töne anschlagen. Nicht unbedingt leichtere, aber andere.
Sie sind genauso intensiv, aber wir wechseln mal das Land. Wir gehen in die USA, und zwar Bad Bunny, der Superstar aus Puerto Rico, wird Headliner der legendären Halbzeitshow des Super Bowls 2026 und plant, und das hat den Skandal sozusagen ausgelöst, komplett auf Spanisch zu performen.
Mehr als Musik. Pop.
Ja, das stört natürlich Donald Trump und seine Anhängerschaft, die den Auftritt ablehnen und verhindern wollen. Die Diskussion um seinen Auftritt dreht sich um politische Identität, Kultur und Sprache in den USA. Die Fox News Moderatorin Tomi Lahren behauptete fälschlicherweise, Bad Bunny sei kein amerikanischer Künstler, was die Debatte über den Staatsstatus Puerto Ricos illustriert, da jeder und jede, die oder der in Puerto Rico geboren ist, einschließlich Bad Bunny, automatisch US-Staatsbürger ist. Puerto Ricanerinnen sind US-Bürgerinnen, können aber nicht an Bundestagswahlen teilnehmen, was die komplizierte Rechtslage verständlich macht oder erstmal sozusagen anschaulich macht. Die MAGA-Anhängerinnen drohen mit Boykott und kritisieren die Spanisch-Performance als politisch motiviert, als Schlag ins Gesicht Amerikas. Bad Bunny engagiert sich für viele, viele politische Themen, unter anderem für die puerto-ricanische Identität, für Frauen- und LGBTQ-Plus-Rechte sowie für soziale Gerechtigkeit. Also er ist schon so ein Dorn im Auge der MAGA-Bewegung, weil alles, für das sich Bad Bunny engagiert, ist das, was die MAGA-Bewegung am liebsten abschaffen möchte, sofort abschieben möchte, deportieren möchte und so weiter. Der konservative politische Kommentator Benny Johnson fasste auf X zusammen, warum MAGA-AnhängerInnen den Sänger problematisch finden. Ich zitiere wörtlich: Massiver Trump-Hasser, Anti-ICE-Aktivist, keine Songs auf Englisch. Zitat Ende. Sein Beitrag enthielt Fotos des mit Perlen verzierten Gesichtes des Stars und seiner stilvoll mit Dominosteinen bedeckten Fingernägel. Während des Präsidentschaftswahlkampfs bezeichnete ein Komiker bei einer Trump-Kundgebung Puerto Rico als, Zitat, schwimmende Müllinsel mitten im Ozean. Zitat Ende. Er sprach sich für Kamala Harris aus, die der Insel mehr Unterstützung zugesagt hatte. Die NFL, the National Football League, arbeitet mit Jay-Z's Rock Nation zusammen, um künstlerisch vielseitige Headliner zu ermöglichen, was die Debatte über kulturelle Repräsentation beeinflusst. Trumps Ministerin für innere Sicherheit, Kristi Noem, hat angekündigt, dass Agenten der US-Einwanderungs- und Zollbehörde ICE beim Super Bowl 2026, Zitat, überall präsent sein würden, Zitat Ende. Sie sagte außerdem, dass die NFL wegen ihrer Entscheidung, Bad Bunny als Halbzeit Eck zu engagieren, Zitat, nachts nicht schlafen können wird. Zitat Ende. Die Haltung der US-Regierung, Gegner, vermeidet legitime Debatten über kulturelle Repräsentation und verengt aus meiner Perspektive alles auf politische Polarisierung, wodurch kulturelle Vielfalt eben als ein politisches Problem dargestellt wird, das keinerlei gesellschaftlichen Mehrwert besitze. Das Vorgehen von Teilen der Regierung, prominente lateinamerikanische KünstlerInnen zu politisieren, führt zu einer Instrumentalisierung von Kunst und Unterhaltung, um Abstimmungstaktiken zu beeinflussen. Die Ablehnung anhand von Sprachwahl, also der Spanisch-Performance, spiegelt eine engstirnige Auffassung von Nationalität wider, die kulturelle Vielstimmigkeit ausbremsen könnte. Das große Problem, das wir einfach hier haben, ist, dass über diese Medienaufmerksamkeit, über diese ganze Mediendebatte und so weiter, wieder politische Narrative der Magerbewegung, das ist ganz ähnlich wieder rückgebunden an all das, was die AfD macht, denn sie lernen eben von autoritären Staaten wie Russland, wie den USA, wie aber auch China, dass es hier immer wieder darum geht, in den Medien die Politik zu machen, die die Leute halt in Abstimmungsverhalten führt, die von den Gegnerinnen zu Angriffen führt, wo man sich als Opfer inszenieren kann und im Endeffekt sagen kann, es geht uns doch um unsere Nation, um unser Land und unseren Patriotismus und wer das beschädigen will, der gehört nicht zu uns und der muss weg. Also es sind also sehr, sehr vergleichbare Szenarien in all diesen autoritären Systemen. Jetzt ist meine Frage an dich, sollte eine Großveranstaltung wie der Super Bowl Musik und Sport unabhängig von politischer Debatte würdigen? Oder sollten eben beide Bereiche, Musik, Sport und Politik, auch als Bühne für politische Auseinandersetzungen genutzt werden? Wie siehst du das? Also hat das eine Rolle beim Super Bowl? Ist es wichtig, das sozusagen bei dem wichtigsten sportlichen Ereignis in Amerika stattfinden zu lassen? Oder schadet das eher und führt zu solchen Absurditäten, aber eben auch der Repräsentation einer autoritären Realität, wie beschrieben?
Ja, gute Frage, super Thema, Super Bowl, super Thema, super Zeichen geworden, finde ich. Also erstmal finde ich den, auch wenn ich dir, das ist jetzt persönlich nicht meine Musik, aber all das, wofür das steht, ist großartig natürlich. Ich finde das super, auch dass er das zu so einem politischen Schauplatz macht. Ich finde das gut, dass das an so einem Ort stattfindet. Es gibt ja wenige Bühnen global, wenn es nicht sogar nur diese gibt, in dieser Größe, in dieser Wichtigkeit, wie viel Millionen US-Dollar jede Werbesekunde alleine dort einen Spot zu schalten in dieser Super Bowl-Halbzeitpause kostet, zeigt ja als so eine Art Messgröße, wie wichtig diese Minuten sind, die dort stattfinden. Und deswegen finde ich es großartig, dass er sich, dass Bad Bunny sich diese Bühne geschnappt hat und auch dieses Thema so groß macht. Also all das, was gerade stattfindet, sei es Kultur, Sport oder so, findet natürlich immer im Kontext des Zeitgeistes und auch der Politik statt. Und ich finde es gut, dass sich das da mischt und reibt. Bis zu dem Punkt, sage ich mal, ich fände es schlecht, wenn es restriktiv behandelt wird. Also ich sehe immer wieder, wie das politische Einzug ins Kreative und Künstlerische hält, sei es über Quoten, Verbote, Restriktionen. Also ich finde, das muss es aushalten und ich finde gut, wenn diese Bühne da ist, aber es muss komplett separat und unbeeinflusst voneinander da stattfinden. Das heißt, da kann von mir aus ein Country Act, der über die schönen US-Bundesstaaten singt, genauso wie Bad Bunny stattfinden, aber das muss auszuhalten sein und in diesem Rahmen eben auch, ja, nicht politisch aufgeladen oder eingeschränkt sein sozusagen.
Ja, ich glaube, dass aber diese Mainstream-Ereignisse wahnsinnig wichtig sind. Und da würde ich also keinen Country-Star hinsetzen, weil nur wenn du den Mainstream erreichst mit dem, was du tust, hast du die Möglichkeit, ja, diese ganzen Grauzonen-Leute vielleicht abzuholen, mal ein Gewicht reinzubringen bei Leuten, die sofort weghören würden und so weiter, weil gerade Sport natürlich wie bei uns Fußball unfassbar wichtig ist für Menschen zur Identifikation, Verbundenheit und so weiter und zu all diesen schrecklichen, ja, Formen auch von Lokalpatriotismus, Nationalismus etc. führen. Deshalb finde ich das extrem stabil von Roc Nation, Jay-Z's Firma, dass sie das gewählt haben, sozusagen Bad Bunny ausgewählt haben und dabei bleiben.
Auf jeden Fall.
Wir können nicht bleiben. Wir sind gekommen, um zu gehen, wie jeden Samstag. Und ja, sind am Ende. Und wie immer bleibt es Marc Thaddäus Süß überlassen, die letzten Worte zu sprechen.
Liebe Fugis, wir hören uns nächsten Samstag wieder und bis dahin bleibt golden.
Das war Fugengold. Das Podcast-Feuilleton mit Markus S. Kleiner und Marc T. Süß. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert den Podcast, hinterlasst eine Bewertung und empfehlt uns weiter. Wir hören uns nächsten Samstag, überall, wo es Podcasts gibt.
Sprecherin der Kategorien Lotte Haus.
Fugengold wird produziert von Sweet Spot Studio.